Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das macht überhaupt nichts, habe ich mir gedacht. Vereinfachen wir das Ganze mal. Zunächst will ich einfach beten und ich denke, das sagt erst schon mal alles. Und lieber Livestream-Zuhörer, schließ einfach die Augen und lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass ich hier stehen darf. Herr, ich danke dir, dass ich überhaupt hier stehen kann. Ohne dich wäre ich hier nämlich überhaupt nicht. Ja. Herr, ich stelle mich dir voll und ganz 100% zur Verfügung. Deine Botschaft, dein großes Werk soll hier heute verkündet werden. Deine Liebe, deine Wahrheit. Und dafür stehe ich hier und ich nehme mich jetzt ganz, ganz, ganz zurück und ich strecke mich aus. Herr, sprich du durch meinen Mund. Rede in mein Ohr, in meinen Geist und lass durch meinen Mund kommen, was du willst, was du heute hier gesagt haben möchtest. Geist Gottes, ich weiß, dass du da bist. Ich spüre das so sehr, es ist so wundervoll und ich danke dir. Amen. Meine Predigt trägt den Titel Abgelehnt. Und diese kleine Figur, die bedeutet mir ganz viel. Und zum Schluss werde ich euch auch sagen, warum diese Figur, die da so kniend gerade alleine sitzt und Richtung Kreuz guckt, mir so viel bedeutet. Du kannst. Also der Titel Abgelehnt. Ist das, was sich zwischen diesen beiden Bildern abgespielt hat, das bin ich. Lieber Livestream-Zuhörer, Sie sehen das nicht. Das ist ein Babybild von mir. Das ist ein paar Jahre alt. Und daneben sieht man, was aus mir geworden ist. Und was zwischen diesen beiden Bildern passiert ist, das möchte ich hier heute erzählen, weil das trägt den Namen Abgelehnt. Die Basisbibelstelle, die sich auch, das möchte ich vorab erklären, durch diese ganze Predigt ziehen wird. Ihr werdet es nachher erkennen, ich habe es ja auch erst hinterher erkannt, dass die einfach der rote Faden seit Beginn meiner Geburt war. Der war schon immer da und dieser rote Faden wurde nie abgeschnitten. Jesaja 45,5. Ich allein bin der Herr. Es gibt außer mir keinen anderen Gott. Ich habe dich stark gemacht, bevor du mich erkanntest. Mein erster Punkt, was ich erlebt habe und was mich geprägt hat. Ich wurde geboren, das sieht jeder. Und ich wurde geboren als das zweite Kind und habe noch in fast sechs Jahre, also genau gesagt 5 Jahre und 11 Monate älteren Bruder. Und meine Eltern haben damals ziemlich jung geheiratet. Meine Mutter war 17 und mein Vater gerade mal 20. Und als ich dann 4 Jahre alt war, ist meine Mutter an Diabetes erkrankt. Also sie hatte eben meinen Bruder, mich und die Diagnose Diabetes. Und eine kleine Info vorab, meine Eltern waren nicht bekehrt. Also die sind dann nicht nach Hause gegangen, so wie wir es heute tun, Amen, und haben gebetet und haben das gebrochen, was der Arzt vielleicht ausgesprochen hat. Weil die Diagnose war damals, meine Mutter hat Diabetes in diesem Typ, der nicht mehr heilbar sei, weil sie durch eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung eben kein eigenes Insulin mehr produziert. Und das hat bedeutet, meine Mutter musste von Anfang an spritzen. Für uns hat das Folgendes bedeutet. Zu der damaligen Zeit, meine Mama war permanent im Krankenhaus, ständig, um den Zucker, so hat man damals gesagt, den Zucker einzustellen. Andauernd, also ihr müsst euch vorstellen, ich war ja noch ein kleines Kind, ich war 4 Jahre alt und meine Mama war ständig im Krankenhaus. Mein Vater hat natürlich, preis den Herrn, gearbeitet, ja, und er war den ganzen Tag weg. So musste meine Oma, mein Papa, die mussten sich abwechselnd um uns kümmern. Und natürlich haben diese ständigen Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche meine Eltern natürlich sehr herausgefordert und gestresst. Also jeder, der Kinder hat und schon mal krank war, der weiß, was krank sein und Kinder alles mit sich bringt, der Rattenschwanz, der da noch kommt. Meine Mutter, die eigentlich eben dann dafür zuständig war, uns zu versorgen, also für uns da sein wollte auch, das war ja nie der Plan meiner Eltern, wir kriegen Kinder und ich werde krank. Ja? Die war halt in den ersten Jahren gar nicht für mich, auch nicht für meinen Bruder da. Und durch diese ganze Geschichte war die natürlich emotional am Ende. Die Frau war 27 Jahre alt, ja, zwei kleine Kinder und ständig dieser Mist. Mit diesem Mist, das kann ich jetzt auch mal so sagen, das war echt total blöd. Ja. Die musste spritzen, die musste eingestellt werden aufs Spritzen. Ich war von Kleinkind schon damit vertraut, also es war für mich nichts Ungewöhnliches zu sehen, wie jemand spritzt. So, und dann ging es aber los. Natürlich lief da nicht alles direkt so super. Meine Mutter hatte ihren ersten Zuckerschock. Das heißt, die fiel um, der ging es ganz schlecht, der Notarzt kam, bums, sie kam wieder ins Krankenhaus. Und das hat ja damals sehr, sehr viel Angst gemacht. Und somit waren die ersten Jahre bei uns zu Hause davon bestimmt, dass meine Mutter permanent Angst hatte, wieder umzufallen. Die Spritzen flogen manchmal durch die Luft, weil sie einfach keine Lust mehr darauf hatte. Mein Vater kam nicht richtig damit zurecht. Der hat nie gelernt, über so Dinge zu sprechen. Die haben auch leider nicht miteinander gesprochen. Und so gab es da ganz viel Tohuwabohu und das bestimmte dann in der Regel unseren Alltag. Und dazu hatte meine Mutter eben, ich sag's nochmal, die zwei Kinder. Aus diesem Grund waren wir, mein Bruder und ich, was die Beschäftigung angeht, natürlich sehr auf uns selbst gestellt. Meine Eltern wussten es damals leider auch nicht besser. Kurz zur Erklärung, warum die es nicht besser wussten. Also A, hatten sie Jesus nicht und nicht so wundervolle Menschen wie wir heute, die da auch weiterführen. Und B, mein Papa war ein Flüchtlingskind und hatte oder war das letzte von 8 Kindern und hatte noch 6 ältere Schwestern, die meinen Papa zum größten Teil aufzogen, weil meine Oma zu dem Zeitpunkt, als mein Papa geboren wurde, schon ein bisschen fortgeschrittener in ihrem Alter war. Ja, also die konnte das gar nicht mehr so. Die ältesten Schwestern meines Vaters haben sich um ihn gekümmert und haben ihn großgezogen. Und ich bin auch eine Schwester und ich weiß, dass das meinen Bruder schon des Öfteren ziemlich angestrengt hat. Ja, also und dann 6 Schwestern zu haben, das hat ihn schon sehr geprägt. Und eben die haben meine Oma, mein Opa, die haben dann auch noch gearbeitet und wie gesagt, die waren schon relativ alt. Und meine Schwestern mussten meine Oma unterstützen, mussten die Kinder versorgen, also die mussten eigentlich so ziemlich alles machen. Und dann kann man so sagen, fiel mein Papa auch manchmal bestimmt hinten runter. So, das zu meinem Papa und meine Mama. Die war seit ihrer Kindheit hauptsächlich dafür zuständig, sich um ihren kleineren Bruder zu kümmern, der es ihr auch sehr schwer gemacht hat, also den zu versorgen, sich um den Haushalt zu kümmern, da meine Oma den ganzen Tag gearbeitet hat. Und der musste abends picobello erledigt sein. Wenn nicht, gab's Ärger. Ja, so Spielplatzbesuche, Familienzeiten, wir unternehmen mal was miteinander. Das kannten meine Eltern gar nicht. Dass man sich mit Kindern beschäftigt, Zeit mit denen verbringt, das gab's bei denen nicht. Also ein großer Mann Gottes hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Quality Time. Und das hat damals zu dieser Zeit gefehlt. Also in diesem Buch geht's auch darum, wie man gezielt Zeiten mit den Menschen verbringt, die einem lieb sind. Also für jeden, der es noch nicht kennt, ich kann es echt nur empfehlen. Und das hatten die damals leider noch nicht. Das war irgendwie auch damals nicht so. Da ging's nicht darum, sich mit Kindern zu beschäftigen. Die haben sich alleine beschäftigt. Ja, und wenn's Ärger gab, da gab's mal Patruff und dann war wieder Ruhe. So habe ich's erzählt bekommen und hör's heute noch. So, das mal kurz zur Einleitung überhaupt. Wie war so der Start meiner Kindheit? Und ich habe ja gesagt, meine Mama war sehr mit sich selbst beschäftigt, mein Papa leider auch. Und mein Bruder, der ist so irgendwie seinen eigenen Weg gegangen. Da der fast 6 Jahre älter ist als ich, kann ich da auch nicht so viel zu meinem Bruder sagen, was der in der Zeit gemacht hat. Aber ich weiß, was ich gemacht habe. Mein Bedarf an Aufmerksamkeit, der war schon immer sehr hoch als Kind. Ja? Heute hat sich das gelegt. Amen. Ja? Also, aber als Kind wollte ich schon immer, ich wollte mich unterhalten. Ich konnte gar nicht alleine sein. Das war so richtig doof. Und so habe ich sehr darum gebuhlt, dass meine Mama was mit mir macht. Also der Satz gleich, Stefanie, der hat mich, also dieses gleich, ein gleich kann ganz schön lang sein. Also wenn ich da mal eine kurze Episode zu gleich erzählen darf. Ich habe auch einen Schwiegervater, der ist richtig cool. Und mein Schwiegervater hat natürlich auch einen Sohn, sonst wäre es ja nicht mein Schwiegervater. Und die kennen nämlich diese Gleichgeschichte auch. Nur mal ein Zugleich, wie ein Gleich für ein Kind ist. Also mein Mann hat mal zu seinem Papa gesagt, Papa, kannst du das nicht jetzt direkt machen? Dein Gleich dauert immer so lang. Also das mal kurz zugleich. Und wenn ich mehrere Male gefragt habe, dann hieß es nicht nur, geh mir nicht auf die Nerven, Stefanie, sondern irgendwann gab es dann auch echt Ärger. Weil meine Mama einfach nicht damit klarkam. Und dann habe ich natürlich auch irgendwann nicht mehr gefragt, machst du was mit mir? Und dieses geh mir nicht auf den Nerv, ach, da habe ich sie nachher sogar veräppelt. Da habe ich gesagt, geh mir nicht auf den Nerv. Und dann durfte ich in mein Zimmer. So, ja, okay. Und das Dumme war nur, also heute, wir wissen das auch, die Kinder haben, die brauchen ja Aufmerksamkeit. Und ich habe sie mir dann anders geholt, und zwar in der Form von Lügen. Ich fing sehr früh an, 4 Jahre oder 5 muss ich gewesen sein, fing ich an zu lügen und richtige Lügengeschichten zu erfinden. Also ich weiß das noch wie heute. Ich saß mit meiner Mutter nach dem Kindergarten am Küchentisch. Meine Mama war, wenn sie nicht im Krankenhaus war, mittags immer da, und das war richtig cool. Die hat dann auch immer was Schönes gekocht, und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihr dann erzählt, wie der Kindergarten war, und an dem Tag war echt was Heftiges passiert. Der Christian sowieso, das war unser Nachbarsjunge, der hat sich nicht benommen, der war frech. Und dann musste der zur Kindergartenleiterin. Und weil meine Mama sich auch gerne dafür interessiert hat, was so bei anderen los ist, hat die mir da richtig zugehört, was denn der Christian heute gemacht hat. Ja, und da habe ich halt natürlich gemerkt, boah, die Mama hört mir gerade zu. Und am nächsten Tag, das kam einfach so, ich habe mich als Kind nicht dafür entschieden, das ist einfach so passiert. Ich weiß das heute ganz genau, als würde ich jetzt noch an dem Tisch sitzen. Am nächsten Tag habe ich einfach wieder vom Christian erzählt. Und was weiß ich, was der alles gemacht hätte. Das Problem war, das hat ja gar nicht gestimmt. Aber von dem Moment an war die Lüge in mein Leben hinein, hat die Platz bekommen. Da war die schon immer, das weiß ich heute. Ja? Und die hat mir endlich mal zugehört. Und dann habe ich da auch sehr viel Fantasie entwickelt für meine Geschichten. Habe mir da ehrlich gesagt nie viel Gedanken gemacht. Die kamen einfach hier raus. Also das ist einfach so rausgekommen. Ich habe nicht zu Hause gesessen und habe überlegt, so, was erzählst du denn morgen mal für eine gute Geschichte, sondern das kam einfach so aus meinem Mund heraus. Ich habe auch nicht im Nachhinein gedacht, boah, was hast denn da erzählt? Weil ich war viel zu viel damit beschäftigt, das ja auch zu leben. Beispielsweise habe ich irgendwann mal in der Schule, also das, es ging um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich hoffe, das ist jedem klar. Und das hier ist auch alles wahr, was ich jetzt hier erzähle. Ja, also nicht, dass ihr gleich denkt, oh, war ja eh alles Quatsch. Ich habe nur, damit ihr versteht, ich habe zum Beispiel einmal erzählt, in der Schule, mitten hinein, mitten in den Unterricht, fing ich an zu schreien und zu weinen. So, und dann habe ich erzählt, meine Patentante wäre heute gestorben. Hat ja gar nicht gestimmt. Ja, dann wurde ich schön bedauert, ne? Jeder hat mal nach mir geguckt und alles war gut. So, und dann musste ich diese Rolle ja ein bisschen weiterspielen, ne, bis Zeit zur Beerdigung war und so weiter. Also sowas meine ich. So, damit ihr so ein bisschen da drin seid, was meinten die eigentlich? So, ich log dann permanent und hatte teilweise auch den Namen Münchhausen Wolf. Mein Mädchenname ist Wolf, ein wundervoller Name, den hat mein Papa mir ja mitgegeben. Ja, so, also ich war die Wolf und ich habe immer gelogen, so. Ich habe übrigens heute Besuch von jemandem aus Dernbach, aus dem Ort, wo ich herkomme. Die kommt jetzt aus Rottweil, ne? Und die sind extra hier hingefahren, um heute mal zu hören, was ich so zu sagen habe. Finde ich total klasse. Und also die kann das im Übrigen nachher bestätigen. Wenn jemand irgendwelche Fragen hat, die Tanja wird mit Sicherheit sagen, ja, die hat wirklich gelogen. Ja, okay. Und zudem, Lügen, wurde ich auch, wenn du willst, Sina, kannst du das ruhig mal. Zudem Lügen, das war ja noch nicht alles, wurde ich auch richtig frech und vorlaut. Also ihr hättet eure Kinder nicht mit mir spielen lassen. Ja, das war so, wisst ihr, wenn, also so, das waren so richtig schlimme Ausdrücke auch. Die möchte ich jetzt auch gar nicht wiederholen, die ich so gesagt habe. Und wie frech ich war. Ei, das sage ich deinem Vater. Ei, ja, dann mach doch, habe ich gesagt. Also so zum Beispiel. Frech und vorlaut war ich und in der Schule wurde mir das leider natürlich zum Verhängnis. Und es war nicht so schön, dass das in der Schule auch so war, weil eben kaum einer wollte wegen diesen Sachen mit mir was zu tun haben. Nicht in dem Heimatort, wo ich herkomme, nicht in der Schule. Ich war beispielsweise auch meistens die nicht auf den Geburtstag eingeladen worden ist. Und wenn ich dann doch mal zurück geworden bin, Entschuldigung, wenn ich dann mal zurück eingeladen wurde, weil man das ja so macht, wenn man jemanden eingeladen hat, dann wurde ich entweder gemobbt oder ignoriert. So, in der Regel war ich auch die Letzte, die im Sport gewählt wurde, weil mich wollte ja auch keiner in der Mannschaft haben. So, du kannst jetzt das zweite Bild einblenden. Vermutlich habe ich auch zu dieser Zeit den Stempel abgelehnt bekommen. Aufgrund meines mittlerweile ziemlich aufmüpfigen Verhaltens und der Lügerei hagelte es selbstverständlich Klassenbucheinträge und Elternbriefe flatterten ins Haus. Zu Hause gab es wegen diesen Dingen auch immer wieder Konflikte. Ja, also war immer Stimmung da. Und gab dann natürlich Konsequenzen. Also mein Papa, der hat mir immer so eine Dauerserie Hausarrest aufgebrummt und meistens gab es direkt die Monatspackung. Ja, so. Mein zweiter Punkt heißt, wie es dann so richtig bergab mit mir ging. Und da möchte ich einleitend kurz noch eine Bibelstelle zu mitgeben. Und zwar im 1. Petrus 5, Vers 8 gibt Petrus eine Warnung weiter. Der schreibt einen Brief an die Gemeinde und dann sagt er Folgendes. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, und er fand mich. Kann ich heute so sagen. Da meine Eltern eben, wie gesagt, nicht bekehrt waren, hatte ich auch niemanden, der für mich gebetet hat irgendwie, der Schutz über mir ausgesprochen hat oder von außen da irgendwie einwirken konnte. Ich war dem Einfluss dieser Welt, wie viele Menschen, einfach auch schutzlos ausgeliefert. Ich hatte keinen Jesus. Ich hatte niemanden, der für mich wirklich eingetreten wäre von Gott. Und im Alter von 12 Jahren bekam ich dann ein Buch in die Hände. Das war die Lösung meiner Probleme. Es sollte mein Leben stark beeinflussen. Und zwar hieß dieses Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal was von gehört oder den Film gesehen? Das ist, der Stern hat das damals gemacht. Das war eigentlich mal eine Reportage oder ist es immer noch eine Reportage über die Berliner Drogenszene. Und sollte so aufdecken, was da alles so los ist. Damals eine junge Frau, 14 Jahre alt, Christiane Vera F., hat so in den 80ern eigentlich fast jeder schon mal gehört, erzählt da ihre Geschichte und gibt ihre Erfahrungen in ihrer Drogensucht weiter. Das sollte ja eine Aufklärung und eine Abschreckung sein. Aber wie gesagt, das war für mich die Lösung meiner Probleme. Das war wie eine Offenbarung damals. Ja. Alles, was ich so schmerzlich vermisste, was mir so fehlte, das fand ich in diesem Buch. Der Zusammenhalt der Drogensüchtigen, ja. Die Freundschaften, die standen füreinander ein, die waren füreinander da. Und vor allen Dingen waren die nicht alleine. Die hatten eine Clique. Kennt ihr Clique, das Wort? Sagt heute keiner mehr. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen drüber. Wie heißt denn das heute? Gruppe oder wir? Alles klar, okay. Also, ich war nie in der Clique. Ich war ja die Wolf. Mich wollte ja keiner in der Clique. Ha? Ach so, oh. Okay, gut. Die Clique-Gang. Okay, so. Also die hatten halt jemand. Die hatten, ich sag's mal, Freunde. Lieber Livestream, also ich habe Freunde in imaginäre Anführungszeichen gesetzt, aber so erlebten die das ja damals. Und beim Lesen dieses Buches wurde eben der Grundstein meiner Drogenkarriere gelegt und von dem Moment an fand ich alles klasse und super und gut, was nicht normal war. Also die Rebellischen, die Aggressiven, die Tätowierten und vor allen Dingen die Rasierten, die hier oben noch einen Zopf hatten. Das waren nämlich alles die, die meinen Vater so richtig dazu brachten, dass er so richtig aus dem Häuschen war. Und ich war halt leider damals sehr rebellisch. Also all das fand ich super und das hat mich dann auch magisch angezogen. Da fühlte ich mich zu Hause und natürlich suchte ich mir dann auch ganz systematisch Freunde, mit denen ich auf die schiefe Bahn geraten konnte. Ich erzählte ja auch schon von meinem Lügenproblem und das begleitete mich natürlich dann auch hin in diese Szene. Und so erzählte ich, um cooler zu sein, schmückte ich mich damals mit Drogenerlebnissen, die ich noch nie hatte. Okay, und irgendwann war es dann mal so weit, dann hatte dann jemand mal was dabei und ich, die das ja schon zigmal gemacht hat, hey, da konnte ich ja nicht mehr sagen, ich muss mal weg oder so. So habe ich zum ersten Mal Ecstasy genommen und so hat's angefangen. Habe angefangen zu kiffen, immer öfter Partydrogen zu konsumieren und vor allen Dingen hatte ich kein Interesse mehr an Familie, an meiner Ausbildung, die ich angefangen hatte. Und mein Interesse galt eben ausschließlich dem Partyleben. Da war meine Familie, da fühlte ich mich wohl. Da war ich angenommen, da war ich endlich mal jemand. Da wurde ich nicht stehen gelassen. Ich war mit die Erste, die im Auto saß. Ja, und dadurch, dass ich eine Rolle gespielt habe, war ich auch in die Rolle der Aggressiven geschlüpft. Also ich war nie so die Ruhige. Ich war eher die, die dann auch ja, draufgehauen hat, ne? Sagen wir es mal auf Deutsch. Ja, also, und ich habe auch immer dafür gesorgt, wenn du mir irgendwas wolltest, da waren da auf einmal ein paar andere, die wollten dann was von dir. Ja, das war ja mein Schutz. Habe ich mich halt wohl gefühlt, aber das war so ein Leben, irgendwie war es so ein bisschen wie im Rausch. Das Thema Lüge und Ablehnung hat mich natürlich auch bis hin in meine Ausbildung begleitet und da wurde ich natürlich auch konfrontiert und da hatte ich keine Lust mehr drauf und da habe ich meinem Chef damals freudestrahlend gesagt, nach 8 Monaten, wissen Sie was, ich kündige, Abmahnung brauche ich gar nicht. So, da war ich total happy, meine Eltern sind völlig ausgeflippt. Und das Thema Arbeit war dann auch erstmal erledigt. Da ich immer dann auch durch die Partys neue Freunde fand, kam ich dann mit 17 zum Heroin. Ich lernte einen jungen Mann kennen, der mich aufgrund seiner Herkunft magisch absolut in seinen Bann zog. Ich mach's mal spannend. Ich hielt mich ja damals in Kreisen auf, also ich sag nur mal, Haare rasiert, mit einem Zopf, keine Glatzen, ne? So. Tätowiert, rebellisch, also hau drauf so. Und ich versuchte mich so in der Oberschicht von denen zu halten. Und damals zu dieser Zeit war es so, es gab oder gibt es heute noch eine Gruppe, Menschen sind das, ganz normale, wie wir auch. Also Sintos. Viele kennen das nur unter dem Wort Zigeuner, aber die mögen das eigentlich gar nicht so gerne. Das heißt Sinto. Und damals war es so, hat jeder gesagt, ich bin Zigeuner. Hat dann gar nicht gestimmt, ne? Da war irgendjemand anderes. Aber um sich cooler zu machen, warst du dann plötzlich ein Zigeuner. Ja, ich war dann, also ihr wisst ja die Lüge, ich habe dann immer, weil mein Vater war ja ein Flüchtlingskind und meine Oma kam wirklich aus Jugoslawien und ich habe dann immer gesagt, die wäre eine jugoslawische Zigeunerin gewesen. Dann warst du schon ein bisschen cooler. Ja, so. Okay, gut. Und dann habe ich da diesen jungen Mann, also ein Vollblut-Sinto, nicht ein Sinto-Vater und eine deutsche Mutter oder sonst, Vollblut. Das war damals ganz wichtig. Den habe ich kennengelernt und der wollte was von mir. Und könnt ihr euch vorstellen, das war so der Aufstieg, ja, der wollte was von mir. Der wollte mich als seine Freundin, feste Freundin. Und das war
bei denen, die ich kannte, nicht unbedingt so gewöhnlich. Die hatten mal eine deutsche Freundin, aber so eine Feste, die mit nach Hause kommt, da gab's eigentlich dann Dresche von der Mama, wenn man das mal so sagt. Aber das war bei mir nicht der Fall. Ich wurde da sofort angenommen. Innerhalb von kürzester Zeit haben die mir die Sprache beigebracht. Von da an trug ich nur noch Röcke. Mein Sprachjargon, der wurde noch ausgefeilter, als er sowieso schon war. Und ich war da voll integriert. Also diese Familie und seine Verwandten, die waren eben all das, was ich gesucht habe. Die waren rebellisch, die waren gesetzlos. Die hat nicht interessiert, was morgen ist. Und feste Arbeit schon gar nicht. Also das war mein Zuhause. Ich bin da auch sofort eingezogen. Ich bin damals gerade 18 geworden, habe freudenstrahlend meine Sachen gepackt und habe meiner Mama gesagt, ich bin jetzt da. Und die hatten Angst vor denen. Ich komme vom Dorf. Ja, die hatten richtig Angst vor denen. Die wussten ja gar nicht, was ist denn da? Erschlägt er die morgen? Weil die haben schon gehört, also das stimmt auch ganz viel von dem nicht, was da so erzählt wird. Aber dann hieß es, ja hier, wenn die den Mund aufmacht, dann kriegt die erstmal Dresche. Also bei dem hat das tatsächlich gestimmt. Ja, aber das ist nicht bei allen so. Ich kenne Sintos mittlerweile, die sind wundervolle Menschen. Ja, ganz genau. Wir haben auch heute ein paar da. Also die sind ganz normal, gell, Manu? Ne? So, okay. Und dann war ich dann da. Das Ding war, was von seiner Familie auch keiner wusste, weil sonst hätte ich von seinen Eltern auch echt Ärger bekommen. Aber der hat auch Drogen genommen. Mit unserer Drogengeschichte und Abhängigkeit ging es dann immer weiter bergab. Also zu dem Zeitpunkt nur mal zur Info, weil Heroin, da denkt ja auch jeder direkt, gespritzt habe ich da noch nicht. Und ich habe das mit ihm dann immer zusammengenommen und wir waren dann auch nach ein paar Monaten so richtig schön abhängig und sind dann auch durch ganz Deutschland getingelt, ja, weil der hat keine richtige Arbeit gehabt, der ist einer bestimmten, also er nannte das auch Arbeiten, ja, der ist einer bestimmten Form von Betrug nachgegangen, hat mir die auch beigebracht und so haben wir gearbeitet. Ne, wir sind dann von Stadt zu Stadt gezogen. Ich habe in Hotels gewohnt. Und wisst ihr, das war damals, ich war 18 Jahre alt. Ich dachte, das ist die Welt. Ich habe mich gefühlt wie ein Filmstar. So bin ich im Übrigen auch aufgetreten. Zwischenzeitlich hatte ich dann den Spitznamen die Gräfin. Weil ich immer irgendwie so, ja. Das war das, was ich immer gesucht habe, wisst ihr. Deshalb hat mir das auch so gut getan und so gut gefallen. Ja, wir wurden süchtiger und süchtiger, Kokain und Crack kamen dazu und nach 3 Jahren kam dann das, was kommen musste, er ist ins Gefängnis gegangen. Da hatte ich endlich mal einen klaren Moment und habe gemerkt, dass ich da irgendwie raus muss. Es folgten verschiedene Entgiftungsversuche, habe mich meinen Eltern offenbart, wow, so. Ich sitze im Auto und sage, ja Mama, da kannst du gucken, im Übrigen bin ich heroinabhängig. Buff. So. So war das damals und meine Eltern haben natürlich alles dafür getan, dass ich da wieder rauskomme, haben mich dann in eine Entgiftung geschickt, haben mich in eine Therapie geschickt und da die mich geschickt hatten, hat das alles noch überhaupt nichts genützt. Es folgten einige Versuche, hat alles nicht funktioniert und irgendwann habe ich dann gemerkt, also hier, so geht's jetzt nicht. Und dann bin ich in dieser Therapie habe ich abends im Bett gelegen und habe dann angefangen zu beten. Also das war die zweite Therapie. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gebetet habe. Also ich habe meine Hände gefaltet. Irgendwie dachte ich damals, vielleicht nützt das ja irgendwas. Weil dieses Hin und Her, ich brauche das im Einzelnen gar nicht ausführen. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich war heroinabhängig und wollte da irgendwie wieder raus. Aber irgendwie auch nicht. Ich wollte mich mit dem ganzen Kram darstellen, der da kam. Ja, ich brach die Therapie auch wieder ab und es hat sich im Großen nichts verändert, bis auf das eine Ding. Ich fühlte mich auf einmal alleine. Trotz dem ganzen Drumherum war ich allein. Die Drogen konnten meine Stimmung auch nicht mehr aufhellen, also eigentlich war ich nur noch so depressiv. Egal wie viel Drogen ich genommen habe an diesem Tag, es war keine Flucht mehr, kein Abtauchen mehr möglich. Ich habe mich irgendwie nur noch permanent konfrontiert gefühlt mit meinem miesen Leben. Da ging nichts mehr, kein Schalter war mehr da, der war irgendwie Stromausfall, der war weg. So. Und mein dritter Punkt, der Weg in die Freiheit. Ich möchte da nochmal sagen, ich allein bin der Herr, es gibt außer mir keinen anderen Gott und ich habe dich stark gemacht, lange, bevor du mich kanntest. Und dieses Ich habe dich stark gemacht, bevor du mich kanntest, das hat mich verfolgt. Ich beschloss nochmal, damals kannte ich den Bibelvers noch nicht, ich beschloss nochmal eine Therapie zu machen. Ziemlich weit weg, weil ich wusste, ich muss weg hier aus dem ganzen Umfeld. Koblenz, Limburg, Gießen, das ist alles, ich muss weg hier. Auch nicht nach Köln, ja. Ich musste irgendwo hin, wo ich noch nie auf der Szene, also wo ich noch nie Drogen gekauft habe, wo ich wirklich keinen auch von der Familie meines Ex-Freundes kannte. Ich musste ganz weg. Und damals schien mir der Schwarzwald weit genug weg zu sein. Dann bin ich in eine Therapie gegangen, in eine reine Frauentherapie. Und die habe ich durchgezogen. Ich war endlich bereit, mich meinem Ding zu stellen. Die habe ich durchgezogen, 10 Monate lang, alles war super. Habe mich dann in Freiburg niedergelassen und lernte dort einen jungen Mann kennen. Der war Christ und der hat mich dann mit in eine Gemeinde genommen. Und ich war ja damals auch noch auf der Suche nach Annahme und hatte Angst vor Ablehnung. Und bin dann auch einfach mal mitgegangen in den Gottesdienst, um mal so zu gucken, was da so los ist. Und erstens war ich total verwirrt. Also ich merke gerade, wenn ich nachdenke, ist es immer noch so. Die Menschen dort, die haben mich total verunsichert. Erstens waren die super freundlich. Und zweitens hat keiner gefragt, wer ich bin oder was ich hier mache und wie ich hier hinkomme. Hat keinen interessiert. Also es hat wirklich keinen interessiert, wer ich war. Die waren einfach so freundlich zu mir. Und deshalb, ich habe auch gespürt, da war was anders. Das war irgendwie anders. So, und dann habe ich da halt Leute kennengelernt und die haben mich dann in so eine Frauengruppe eingeladen. Okay, da bin ich mal mit da hingegangen. Und die haben dann in diesen Treffen, die waren über Gott, über den Heiligen Geist, über Jesus als den Erlöser gesprochen. Und ich habe zugehört. Ja, und du kannst das nächste Bild mal zeigen. Entschuldigung. Und dann kommen wir auch gleich zu meinem vierten Punkt, eben wie aus abgelehnt dann angenommen wurde. Also ich wurde von den Frauen, von allen da in der Gemeinde recht freundlich empfangen und herzlich aufgenommen. Mir gefiel es in der Gruppe. Die Gottesdienstbesuche waren schön und vor allen Dingen, was das Wichtigste war, ich fühlte mich um meiner selbst willen angenommen. Ich musste nicht hier. Habe ich gar nicht gemacht, war mir viel zu unangenehm. Hätte ja auffallen können, ne? Weil hinter dem Pff war eigentlich gar nichts dahinter. Ich brauchte immer irgendjemand, der für mich dann mal mich verteidigt hat. Also das war alles immer nur Show. Und da habe ich gemerkt, ey, ich muss hier keine Show machen und die mögen mich trotzdem und sind immer noch freundlich. Ich begann dann auch bei den Treffen mitzubeten und spürte auch irgendwas so in mir, dass sich da was verändert hat. Und bekam dann auch Gefühle. Ich muss dazu sagen, wenn man lange Jahre Drogen nimmt oder ein anderes Suchtmittel nimmt, das dient ja eigentlich dafür, die Gefühlswelt abzuschalten. Und außer schwarz-weiß, kalt und warm, habe ich nicht viel gefühlt. Und plötzlich kamen da so Gefühle in mir hoch, wie Liebe. Also ich erspare es euch jetzt, aber ich hätte tanzen können. So, huh, kennt ihr das, diese Yahoo-Werbung? Also so als... Es war heftig, diese Gefühle zu haben überhaupt, lachen zu können. Lachen zu können, ohne total bekifft zu sein. Ja, das konnte ich einfach nicht, ich konnte nicht lachen. So, aber ich hatte immer noch dieses Ding, dass ich habe nicht verstanden, dass Jesus mein Erlöser ist und Gott ein mich liebender Vater. Das waren so Sachen, die habe ich nicht verstanden. Und weil ich Angst hatte vor Ablehnung, habe ich das auch niemandem gesagt. Heute weiß ich, hätte ich was gesagt, hätten die für mich gebetet und Busch, hätte nicht lang gedauert, da hätte Gott sich als Vater offenbart, aber richtig, ja, ich habe es nicht gemacht. Habe nicht viel von mir gesagt, eigentlich fast gar nichts. Und eines Abends hat ein prophetisch begabter Mann unsere Gemeinde besucht Und er hatte eine Botschaft für mich. Und diese Botschaft ist so aussagekräftig, die würde ich euch jetzt gern einfach vorspielen. Okay.
What's your name? Hi, Steffi. God loves you so much.
Der Herr liebt dich so sehr.
There's been such a warfare over your life since you were born.
Und es hat so einen Kampf um dein Leben gegeben, seit du geboren bist.
The devil didn't want you to get born.
Der Teufel wollte nicht, dass du geboren wirst.
He fought you from the day you were conceived.
Und hat gegen dich gekämpft von dem Tag, als du empfangen wurdest.
You were born to be great.
Aber du bist geboren worden, um großartig zu sein.
That's why you went through so many hells.
Und deswegen bist du durch so viele Höllen gegangen.
But I'm here to tell you from God.
Aber ich bin hier, um dir von Gott zu sagen, dass du eine großartige Frau bist und dass du mehr als ein Überwinder sein wirst. Und der Teufel ist so sauer, dass er versucht hat, dich zu töten. Aber der Herr hat dich gerettet. Und du wirst dem Teufel ganz schön viel, Schaden zufügen.
Genau.
Und von diesem Tag an befreie dich vom Geist der Ablehnung.
You are loved and wanted.
Du bist geliebt und gewollt.
And you are a beautiful lady.
Und du bist eine wunderschöne Frau.
Amen. Thank you.
Amen.
What's your name? Hi, Steffi. God loves you so much.
Der Herr liebt dich so sehr.
There's been such a warfare over your life since you were born.
Und es hat so einen Kampf um dein Leben gegeben, seit du geboren bist.
Das spricht ja für sich, ne? Und es hat mich damals so richtig umgehauen, weil wie gesagt, ich habe ja keinem von mir erzählt. Und da steht da vorne so ein Mann, ich war damals auch ziemlich skeptisch, ich dachte mir, jo, der denkt sich irgendwas aus, weil aus der Hand lesen habe ich auch gelernt, du hattest ein schweres Leben, es wird alles besser, jemand in deinem engen Kreis hat dich sehr enttäuscht. Mal kurz Hand hoch, wer hat sowas schon mal erlebt? Danke. Okay, aber was der da gesagt hat, boah, das war sowas von die Wahrheit. Und da wusste ich, hey Gott, du bist real. Und ich wusste, das hier, das will Gott für mich und das ist meins. So, habe dann nochmal ganz von vorne mit Gott angefangen. Aber parallel dazu, so ist das leider manchmal, der Teufel schläft nicht, hat um mich herum ist dann plötzlich all das zusammengebrochen. Meine Mutter ist gestorben. Das hat mir den Boden unter den Füßen kurz weggerissen. Und da ich noch nicht so fest mit Gott war und auch noch nicht den Menschen so vertraut habe, dass ich mit denen gesprochen habe, ist Folgendes passiert. Ich habe da alles abgebrochen in Freiburg, mein ganzes Leben. Ich hatte einen Job, einen coolen Job. Ich habe in einer Softwarefirma gearbeitet, also das war der Hammer. Ich habe alles fallen lassen. Ich habe halt mal eine Schwester im Herrn, die sagt, manchmal hast du mal kurz die Nerven verloren. Ja, hatte ich. Alles abgebrochen, bin wieder hierhin zurück. Das hat meine Mutter auch nicht mehr lebendig gemacht, aber ich bin wieder zurückgekommen. Und leider wurde ich noch mal kurze Zeit rückfällig, aber ohne Heroin. Das hat mir damals auch den Hals gerettet, dass das nicht passiert ist. Hab kurze Zeit noch mal Drogen genommen, weil ich Gott eben das auch noch nicht von mir gegeben habe. Ich habe mich diesem Teil meines Lebens noch nicht gestellt. Es war alles mal noch so ein bisschen in der Kiste. Gut. Und die Freiburger Gemeinde, die mich damals aber als ihr Gemeindemitglied angenommen hat, die haben das so auch nicht stehen lassen. Und die haben dafür gesorgt, dass hier diese Gemeinde, meine heutige Gemeinde und Familie, sich um mich kümmert. Da war so eine richtig coole Dame, die hat sich echt wunderbar um mich gekümmert. Und zwar so sehr, dass sie heute meine Schwiegermutter ist. Ja. Und ich wurde dann, sagen wir mal, integriert. Mit mir wurde Integration betrieben. Ich bin in diese Gemeinde gekommen. Und ja, wie es so passiert ist, ich wurde schwanger. Ich war nicht verheiratet. Ich habe ja gesagt, ich wurde rückfällig. Also ich habe dann noch mal so ein paar Dinge gemacht, die nicht so okay waren. Und ich bekam dann plötzlich Angst. Ich habe Angst gekriegt, ey, die lehnen mich jetzt hier ab. Ich bin nicht verheiratet, ich bin schwanger und es wusste kaum jemand irgendwie was von meiner Drogengeschichte oder sonst irgendwas. Also das war so ein bisschen unter Verschluss, das war auch okay so. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wer mich abgelehnt hat? Kein Mensch, keiner. Keiner hat mich hier abgelehnt, sondern alle waren super nett, haben sich um mich gekümmert. Die Schumachers zum Beispiel auch. Ihr wart mit so die Ersten, die mich hier in der Gemeinde fröhlich aufgenommen haben. Der Klaus Peter saß bei mir und hat meinen Herd angeschlossen und hat dafür gesorgt, dass ich eine Küche habe mit ein paar Männern, haben die das bei mir aufgebaut. Ja, also ich wurde rundum versorgt, weil ich hatte nichts. Ich kam hier hin und hatte nichts. Nichts wie eine Tasche mit ein paar Klamotten und meine Bibel. Die habe ich mitgenommen. So, dann, hochschwanger, bin ich auf ein Begegnungswochenende gefahren. Das ist ein Wochenende, wo man Gott begegnen kann. Also lieber Livestream-Zuhörer, geh doch auf unsere Homepage, wenn du nicht weißt, was das ist, und lies einfach und lass dich da einfach mal berühren. Ich bin da hingefahren und habe da unseren Pastor so richtig kennengelernt. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch geraucht. Ja, ich habe hochschwanger geraucht. Jeder hat gesagt, hier Mädchen, das musst du doch lassen und das musste und das musste. Und je mehr ich da gesagt wurde, das musste, habe ich mir gerade wieder eine angemacht. Also das war so ein Druck, den konnte ich nicht aushalten. Und der Pastor hat mich dann angesprochen, als er gesehen hat, ich rauche. Und dann wollte er mit mir beten, dass ich nicht mehr rauche. Und wisst ihr was, ich war total ehrlich. Und ich weiß auch nicht, warum ich so ehrlich war. Normal hätte ich gesagt, ja, hätte den beten lassen und gut wäre es gewesen. Aber ich war ja damals noch nicht vollkommen wiederhergestellt. Er hat sich neben mich gesetzt und wisst ihr, was der gesagt hat? Er hat nicht gesagt, du solltest nicht, was tust du deinem Kind? Dann hat er überhaupt nicht gesagt. Der hat mir gesagt, dass Druck eben gar nicht gut ist und dass ich das schon schaffen werde. Ich bin sicher, du hast für mich gebetet, aber irgendwie nicht so richtig vor mir. Also wir haben zusammen gebetet, aber einfach, dass ich das möchte, dass ich das loslassen kann. Da war kein du musst, du sollst oder sonst irgendwas. Und wisst ihr, ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben. Er hat mir noch gesagt, du schaffst das schon. Und was mich damals so beeindruckt hat, das war wie so ein Papa, der mit seinem Kind spricht. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ein Kind so total entmutigt ist, weil es beim Fußballspiel verloren hat oder so, und der Papa sagt, ey, das ist nicht so schlimm, du schaffst das schon. So war das. Und das war eben mein Weg nach Hause. Das war meine Karotte, in diese Gemeinde zu kommen. Und ich bin zum ersten Mal, zum wirklich spürbar allerersten Mal nicht abgelehnt worden, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Im Gegenteil, ich bin angenommen worden. Das war total cool und so ist Gott. Gott nimmt uns an, egal was wir verbockt haben, egal was wir gemacht haben, das ist dem total egal. Der weiß manchmal gar nicht, wovon wir reden. Ja, der nimmt uns einfach an. Und hier in dieser Gemeinde interessiert sich, außer hoffentlich für heute, niemand für meine Vergangenheit, was ich gemacht habe oder sonst irgendwas. Und Gott auch nicht. Ich möchte zusammenfassen. Ich war immer auf der Suche nach Annahme und wurde oft abgelehnt. Bin in die Drogenszene abgerutscht und habe dort mein Glück gesucht. Und nach jahrelanger erfolgloser Jagd nach dem Glück ist mir Gott begegnet und führte mich in die Freiheit. Gott hat mir erstattet, was mir geraubt wurde und stellte mich vollkommen wieder her. Da komme ich nochmal zu meiner Figur, weil das war ich damals. So ganz alleine, wie der verlorene Sohn. Das ist nämlich der verlorene Sohn. Ich bin halt die verlorene Tochter. Ich habe alles verspielt, was ich hatte. Ich hatte nichts mehr zu geben und ich hatte nichts zu holen. Gar nichts. Und dann ist Gott gekommen, ja, als liebender Papa und hat sich mir angenommen. Hat mich einfach angenommen, so wie ich war. Und er wusste, da ist noch ganz viel mit im Gepäck, aber das war Gott egal. Und heute hier an dieser Stelle gibt es jemanden. Oh, mit Sicherheit. Dankeschön. Ah, ja. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die Zeit rennt. Heute gibt es bestimmt irgendjemanden, der denkt, ja, was die da erzählt, irgendwas davon habe ich auch schon mal erlebt, aber ja, wie geht's jetzt weiter? Weißt du, oder wissen Sie, was wir erlebt haben, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist gar nicht so wichtig. Ich habe mal so ein Bild gehabt, also ein Bild ist so ein Eindruck oder ein Gedankengang, der mit Farbe ist. Und da habe ich so gesehen, dass Gott da steht, auch wenn so ein Gottesdienst ist oder egal wann, der steht an so einem riesen Tor, so ein riesiger Eingang und er wartet, dass du da durchgehst. Der wartet einfach, dass du kommst. Der schimpft nicht, der ruft nicht, ich habe gekocht, das Essen ist schon kalt, wo warst du, du bist dreckig, deine Hose ist kaputt. Ja, du hast gesoffen, du hast Drogen genommen, du bist schwanger, obwohl du nicht verheiratet warst. Ey, das macht er gar nicht. Wisst ihr, was der macht? Der steht da hier so mit offenen Armen und wartet einfach nur, dass du kommst, dass du nach Hause kommst. Ja, und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann hast du jetzt, heute, hier die Gelegenheit zu sagen, ey, ich bin da, nimm mich doch bitte jetzt mit. Und ich würde euch einfach bitten, steht doch mal auf. Und lieber Livestream-Zuhörer, du oder sie habt jetzt auch die Gelegenheit, sie haben jetzt die Gelegenheit, sich Jesus hinzugeben und jetzt hier das Ganze ein für alle Mal zu beenden und neu anzufangen. Ganz, ganz neu und ganz rein. Und ich spreche jetzt ein Gebet und ich würde euch bitten, dass ihr das mit mir betet, aus ganzem Herzen. Und wir gucken einfach, was Gott macht. Wir gucken einfach, wer mit nach Hause kommt. Wir gucken einfach in unser Herz, was unser Herz uns sagt. Herr Jesus, ich bin hier, ganz alleine und suche dich. Ich habe schon viel versucht in meinem Leben. Ich habe viele Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Und ich krieg's allein nicht mehr hin. Bitte komm du jetzt in mein Leben. Nimm mich an der Hand und zieh mich daraus. Herr Jesus, du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein und ich für immer dein Kind. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun sie das, verspreche ich ihnen, dass Jesus noch heute in ihr Herz einziehen wird und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.